Sie hören Dispot, gesund und sozial, den Podcast der Diakonie in Südwestfalen.
Dann sage ich willkommen zu unserem heutigen Podcast, in dem wir über was ganz Menschliches sprechen wollen, was allerdings zur eigenen Hölle werden kann. Die Rede ist von der Angst und als heutigen Fachmann begrüße ich Georg Weil. Er ist zum einen Anästhesist und zum anderen Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie an unserem Diakonieklinikum. Hallo Herr Weil.
Hallo Frau Brendebach.
Herr Weil, vielleicht können Sie uns am Anfang mal erzählen, was Angst genau ist und warum es auch wichtig ist, dass wir die als Menschen haben.
Also Angst ist erstmal ein ganz normales Gefühl, was uns evolutionsbiologisch mitgegeben ist. Angst schützt uns davor, Dinge zu tun, die uns schaden, die langfristig, evolutionsbiologisch betrachtet, die Art gefährdet haben. Also zum Beispiel war es sehr klug von unseren Vorfahren, vor dem Säbelzahntiger Angst zu haben. Von daher ist Angst eine ganz wesentliche Schutzfunktion auch für uns.
Mhm. Bis zu welchem Punkt ist die normal und wann kann sie zum Problem werden?
Angst ist so lange normal, solange sie meine Lebensführung nicht beeinträchtigt. Das ist für mich so der wesentliche Punkt. Wenn Ängste übermäßig stark werden oder auch in Situationen auftreten, die eigentlich gar nicht angstbesetzt sein sollten, zum Beispiel in die Stadt zu gehen oder Ähnlichem, und ich beginne, mich zurückzuziehen oder Dinge nicht mehr zu tun, also meine Lebensführung dadurch eingeschränkt wird, dann wird Angst zum Problem.
Merke ich das auch an körperlichen Symptomen? Weil viele Leute wissen ja gar nicht, was ist jetzt los, wenn es im Fahrstuhl eng ist oder wenn ich beim Einkaufen auf einmal rausrenne, weil ich dann gar nicht weiß, was los ist. Merke ich das am eigenen Körper?
Genau, das merke ich sehr deutlich. Das kennt man ja auch von der Panikstörung zum Beispiel. Das Herz fängt an, schneller zu schlagen, die Atmung wird schneller, ich fange vielleicht an zu schwitzen und zu zittern. All diese körperlichen Phänomene können in Verbindung mit Angstgefühlen auftreten.
Und das geht dann bis wohin?
Das geht dann bis so weit, dass die Patienten sich da quasi hineinsteigern und tatsächlich ihre Körpersensation wie schneller Herzschlag, schneller Atmung überinterpretieren und befürchten, dass sie körperliche Störungen, zum Beispiel einen Herzinfarkt bekommen und dann eben Notaufnahmen aufsuchen.
Und da wird dann wahrscheinlich erstmal nichts festgestellt, körperlich, oder?
Genau. In der Regel wird nichts festgestellt. Trotzdem ist es aber wichtig, da möchte ich auch ganz deutlich darauf hinweisen, dass auch diese Patienten ernst genommen werden und dass zunächst tatsächlich körperliche Ursachen für die Phänomene ausgeschlossen werden.
Wie viele Leute leiden darunter unter einer Angststörung?
Also roundabout 15% der allgemeinen Bevölkerung, sind ungefähr 12 Millionen Menschen hier bei uns in Deutschland, etwas unterschiedlich verteilt auf die unterschiedlichen Angststörungen, aber so über den Daumen kann man sagen 15%.
Wenn Sie sagen unterschiedliche Angststörungen, die haben Sie auch schon bei uns ja in Vorträgen auch vorgestellt. Können Sie die kurz umreißen, was es da für Störungen gibt?
Ja, die psychiatrische Diagnostik unterscheidet grob 5 verschiedene Angststörungen. Die Panikstörung, die Agoraphobie, also die Angst vor offenen Plätzen von der Wortbedeutung her, die soziale Phobie, die generalisierte Angststörung und dann last but not least die spezifischen Phobien, die sich eben auf eine angstlösende Ursache beziehen.
Das wäre dann Angst vor Spinnen
zum
oder
Beispiel.
Angst vor Feuer oder
genau.
Sowas dann. Die generalisierte Angststörung, können Sie die kurz noch beschreiben?
Man kann das ganz gut beschreiben mit dem, wie einer meiner Lehrer mir das mal erklärt hat. Die generalisierte Angststörung ist die Sorgenkrankheit. Die Patienten, die davon betroffen sind, sorgen sich übermäßig stark, machen sich über alles Gedanken, die dann aber auch ins Katastrophisierende gesteigert werden. Wenn zum Beispiel das Kind nur 5 Minuten später als üblich aus der Schule kommt, werden die Menschen ängstlich angespannt, katastrophisieren sofort. Und diese permanenten Sorgen führen halt dazu, dass die Menschen eben immer auf einem Anspannungsniveau sind, immer so in einer Hab-Acht-Stellung sind, weil sie immer Katastrophen befürchten.
Wenn Sie das sagen mit dem Kind auch, geben die das dann wahrscheinlich auch weiter, oder? Weil die Kinder merken ja auch, boah, hier stimmt irgendwas nicht mit Mama oder Papa und bekommen dann auch mit, dass es von irgendwas ausgelöst ist, was gar nicht da ist erstmal.
Genau, also Angststörungen jetzt von der Verursachung her sind können auch gelernt sein. Natürlich, wenn ich im Elternhaus aufwachse, dass er ängstlich, besorgt, überbehütend ist oder eben vermeidend ist. Ne? Beide Extreme sind schlecht. Färbt sich das auch auf die Kinder ab.
Was gibt es ansonsten für Auslöser für die Krankheit?
Also man weiß heute, dass zum Beispiel die genetische Ausstattung eine Rolle spielt bei psychischen Krankheiten allgemein. Also was bringe ich für eine genetische Ausstattung mit? Wie sind meine Resilienzen? Wie ist meine Persönlichkeit aufgestellt? Bin ich eher jemand, der gut verarbeiten kann, der resilient ist gegen Belastungen von außen? Dann spielen natürlich auch Belastungen eine große Rolle. Wenn ich permanenten Stressbelastungen ausgesetzt bin, durch berufliche Situationen, durch familiäre Situationen, all diese Faktoren können mit zu einer Angststörung beitragen.
Ich hatte mir mal Zahlen angeguckt, die waren, glaube ich, noch gar nicht so alt, 10, 15 Jahre, da gab es noch keine 10 Millionen Betroffenen. Wenn Sie jetzt schon sagen, sind bei 12, steigt ja anscheinend dann an auch das Ganze?
Die steigen an. Das hat wahrscheinlich zwei Faktoren. Zum einen wächst auch die Bereitschaft, eben mit psychischen Problemen in eine Behandlung zu gehen. Das begrüßen wir natürlich insofern, als dass die Menschen sich früher tatsächlich wegen Furcht vor Stigmatisierung oder Ähnlichem eher nicht zum Psychiater oder Psychotherapeuten getraut haben. Geht die Entwicklung dahin offener umzugehen mit diesem Problem? Der andere Faktor ist sicherlich die Veränderung der Gesellschaft. Mhm. Unsere Gesellschaft wird subjektiv empfunden unsicherer, bis hin zu den weltpolitischen Entwicklungen, die eine Rolle spielen, aber auch Arbeitsbelastungen, die höher werden, die Ansprüche am Arbeitsplatz, die größer werden, familiäre Belastungen, all das trägt dazu bei, dass wir natürlich mehr Angststörungen sehen.
Wenn ich jetzt auf so einen Einzelfall mal zurückgehe, keine Ahnung, ich kriege im Aufzug auf einmal Herzrasen, Schweiß. Gibt's da so eine, haben Sie so einen Tipp für die Ist-Situation, wie man sich ein bisschen beruhigen kann?
Also das Wichtigste ist, glaube ich, erstmal sich immer zu vergegenwärtigen, was ich da gerade spüre, ist Angst. Hallo Angst. Und dann sich in die Gegenwart zurückzuholen. Welche Befürchtung ist realistisch? Welche meiner Sorgen ist realistisch? Also immer so ein Runterregulieren seiner selbst, weil typisch für Angststörungen ist halt auch, dass man in diesen Situationen sich gedanklich hochfährt. Jetzt stürzt gleich der Fahrstuhl ab, ich habe keine Chance hier rauszukommen.
Bekomme keine Luft.
Genau, so. Bekomme keine Luft. Dass man sich immer wieder zurückholt in die Realität und da ist ein Alarmknopf, ich kriege hier Luft genug, hier sind überall Ritzen, wo Sauerstoff durchkommen kann. Also dieser Realitätsbezug ist wichtig und dann natürlich bei Menschen, die häufiger mit diesen Angstsymptomen zu tun hat, Training von Entspannungstechniken. Mhm. Die wirken tatsächlich sehr, sehr gut, haben aber erstmal die Mühsal des Übens an sich. Die wirken halt nicht wie eine Tablette, die ich mir einwerfe und eine Dreiviertelstunde später merke ich eine Wirkung. Die muss man trainieren, die muss man automatisieren, sodass immer, wenn ich merke, die Angst kommt, quasi automatisiert diese Entspannungsübungen durchgeführt werden, was auch schon sehr hilfreich sein kann.
Wenn jetzt die Angst öfter auftritt, also wenn ich dann auch wirklich merke, jetzt ich fahre keinen Aufzug mehr oder ich gehe nicht mehr in den Keller, weil da sitzt eine Spinne oder, was mache ich dann? Gehe ich dann zum Hausarzt und erzähle dem das erstmal oder wie geht man dann vor?
Also der wichtigste Ansprechpartner wäre zunächst ein Facharzt für Psychiatrie oder Psychotherapie. Da führt der Weg häufig über den Hausarzt eben zum Facharzt hin. Man kann aber auch die Fachärzte direkt aufsuchen. Das wäre so der erste Ansprechpartner, der eben eine Diagnostik machen kann, der die empfundenen Symptome einordnen kann und dann eine spezifische Behandlung einleiten kann.
Jetzt kommen wir ein bisschen zu Ihrer Praxis. Da ist es ja oft so, dass die Angststörungen zusammenkommen mit Suchterkrankungen oder Depressionen. Im Bethesda bei uns in Freudenberg gibt es ja auch die Entzugsstation. Wie sind da Ihre Erfahrungen? Können Sie ein bisschen aus dem Alltag da erzählen?
Ja, der Mensch macht immer das, was ihm jetzt im Moment am besten hilft. Und wenn ich zum Beispiel unter Ängsten leide oder Anspannung leide, die Erfahrung haben wir, glaube ich, alle schon mal gemacht, und trinke in dem Moment zum Beispiel Alkohol, merke ich Die Anspannung wird weniger, die Angst wird weniger. Also ich mache subjektiv die Erfahrung, dass dieser Alkohol auf meine Symptome wie ein Medikament wirkt. Und über solche Mechanismen kann natürlich eine Abhängigkeitserkrankung entstehen, weil je häufiger diese Angstsymptome auftreten, je mehr werde ich dazu tendieren, eben zum Beispiel Alkohol zu trinken. Und das Fatale ist aber, jetzt im Moment hilft er mir, aber wenn die Wirkung des Alkohols weggeht, zum Beispiel morgen früh, dann werden die Symptome immer stärker und ich muss immer mehr trinken und zack bin ich in so einem Teufelskreis drin. Sie sprachen eben Depressionen an. Wenn Sie aufgrund einer Angststörung merken, dass Ihre Lebensfreiheit, Ihre Lebensqualität immer mehr zurückgeht, Sie merken, Sie können nicht mehr aus dem Haus gehen, weil Sie sich zu stark fürchten, werden Sie ja fast automatisch depressiv, weil Sie ja schon realisieren, dass Sie Dinge nicht mehr tun können. Dieses Vermeidungsverhalten bei der Angst ist halt auch sehr belastend für die Menschen. Und jetzt, Sie fragten nach der Suchtklinik. Es ist bestimmt ein Anteil von 20-30% unserer Patienten, die auch mit Angststörungen zu kämpfen haben, wo auch die Angststörung, wenn man eine ausführliche Diagnostik oder Anamnese macht, als Auslöser der Suchterkrankung zu identifizieren war oder ist. Und da ist es eben ganz wichtig, Behandlungsangebot für beide Erkrankungen zu machen. Auch bei depressiven Störungen. Man kann also nicht sagen, ich nehme dir jetzt dein in Anführungszeichen hilfreiches Suchtmittel weg, mach aber an der Angst nichts, sieh zu, wie du damit fertig wirst. Das kann nicht funktionieren. Und deswegen ist in der Situation wichtig, eben spezifische Weiterbehandlung für beide Erkrankungen einzuleiten.
Wo setzt man da als Mediziner an? Versucht man erstmal das Suchtmittel wahrscheinlich wegzubekommen und dann das, was dahinter liegt, zu behandeln?
Im Idealfall beides gleichzeitig. Bei einer akuten Alkoholkonsumstörung ist natürlich die Entgiftung erstmal führend, der körperliche Entzug, der ja auch mit hohen Risiken verbunden ist, Krampfanfälle, Delirien. Da steht für die ersten Tage erstmal die Entgiftung im Vordergrund. Dann sollte aber auch schon parallel begonnen werden, eben so erste Hilfemöglichkeiten wie Entspannungstechniken oder ähnliches den Angstpatienten mit anzubieten, neben den suchtspezifischen Behandlungen.
Sie hatten es eben angesprochen, auch mit den Notaufnahmen, dass sich die Leute mal in der Notaufnahme dann wiederfinden, weil die denken, ich habe jetzt einen Herzinfarkt. Die Kollegen, sind die mittlerweile auch so geschult, dass die dann auch da weitergehen? Oder muss man da auch noch Werbung machen? Sie haben mal den schönen Satz gesagt, der größte Fehler ist, die Leute nicht ernst zu nehmen.
Da muss ich mit einem klaren Jein antworten. sowohl als auch. Es gibt Kolleginnen und Kollegen, die da durchaus sensibel und empathisch sind, auch die Situation erkennen und dann entsprechende Empfehlungen geben. Leider Gottes gibt es auch im Klinikalltag natürlich Situationen, wo die Betroffenen dann gesagt kriegen, sie haben nichts, gehen Sie mal. Natürlich kann man in der Notaufnahme keine Psychotherapie beginnen. Man kann dem Patienten aber die Situation einordnen, erklären und dann im Idealfall auch Empfehlungen geben, wo sie Hilfe bekommen.
Haben Sie auch Empfehlungen für Angehörige von Angstpatienten? Weil für die ist es ja auch wahrscheinlich schwierig, wenn jetzt der Partner auf einmal nicht mehr aus dem Haus geht oder die beste Freundin sich nicht mehr mit einem trifft zum Kaffee trinken. Das ist ja wahrscheinlich auch schwierig, dann erstmal rauszufinden, woran das jetzt liegt.
Also ich empfehle immer erstmal ein validierendes Verhalten. Ich habe Verständnis für deine Sorgen und für deine Probleme und immer wieder ermutigen und anbieten, Hilfe aufzusuchen. Man kann niemanden zwingen, das geht nicht. Aber was oft gut hilft, wenn man mal so einen Flyer von einem Facharzt hinlegt oder einen Flyer von einer Selbsthilfegruppe. Wir haben ja auch über die Diakonie Selbsthilfekoordinationsstelle, viele Angebote auch für psychische Erkrankungen, Depressionen, Angststörungen. Das ist ja oft für Betroffene so der kleinere Widerstand, weil man weiß, da sind auch ebenfalls Betroffene. Da kann ich ja mal gucken. Dazu immer wieder ermutigen und verständnisvoll reagieren. Eben Druck erzeugt meistens Gegendruck. Deswegen so ein empathisches Schubsen ist da oft hilfreich.
Wenn Sie jetzt auf Ihre Patienten so ein bisschen gucken, wie lang ist so der Leidensweg, den die hinter sich haben, bis die dann sagen, ich habe hier ein Problem, ich muss geholfen. Weil das ist ja nicht beim ersten Mal, dass man dann damit direkt zum Arzt geht.
Also das ist ganz unterschiedlich. Ich kenne Patienten, die haben Leidenswege über Jahrzehnte, sind nie in eine Behandlung gegangen, weil sie sich irgendwann in ihrem Vermeidungsverhalten auch relativ angstfrei gemacht haben und sich da irgendwie mit abgefunden haben. Ich sage mal, je früher, je besser. Und wenn es auch nur mal ist, dass ein Facharzt das eben einordnet, wenn die Störung nur leichtgradig ist, helfen vielleicht wenige Gespräche, um das eben einordnen zu können. Aber grundsätzlich am besten so früh wie möglich.
Mhm. Wie läuft dann so eine Therapie ab?
Also eine Psychotherapie läuft in der Regel so ab, dass man dem Patienten psychoedukativ erstmal die Natur seiner Erkrankung erklärt. Denn wenn ich verstehe, wie ich ticke, Verständnis für mich selber entwickle und darüber auch die Empfindungen einordnen kann, umso leichter fällt dann auch die Behandlung, wenn der Patient einordnen kann, okay, was ich gerade fühle, ist nur Panik, ich kriege keinen Herzinfarkt, ist das schon der erste Schritt, so eine gewisse Distanz, eine innere Distanz auch zu diesen Symptomen aufzubauen, um sie dann immer besser behandeln zu können. Dann ist gerade in der Angstbehandlung wichtig, Strategien zu lernen, was kann ich tun, wenn Angstsymptome kommen, Entspannungstechniken, Sicherheitstechniken. Und wenn die gut geübt sind mit dem Therapeuten zusammen, erfolgt dann in der Regel eine Konfrontationsbehandlung. Also der oder die Patientin wird eben mit den angstauslösenden Situationen konfrontiert. Das geschieht in der Regel zunächst in sensu, nennt man das, gedanklich im therapeutischen Setting, dass die Betroffenen aufgefordert werden, sich gedanklich in eine angstauslösende Situation zu begeben und dann im geschützten Setting des therapeutischen Rahmens ihre Entspannungstechniken und Ähnliches anzuwenden. Und das steigert man dann langsam in einer begleiteten Konfrontation in vivo, also im echten Leben. Das sollte im Idealfall mit dem Therapeuten zunächst zusammen und dosiert geschehen, so dass die Patienten immer wieder die Erfahrung machen können, okay, mir passiert ja nichts. Ich habe mich jetzt dieser angstauslösenden Situation ausgesetzt und habe die Erfahrung gemacht, es passiert nichts. Und das ist so der wichtigste Effekt bei der ganzen Therapie, bis hin zu einer Konfrontation ohne Begleitung, wo der oder die Patientin dann ohne Begleitung eben in die angstauslösende Situation geht, sich ihr aussetzt, die Entspannungstechniken, die Resilienzfaktoren aktiviert und dann merkt, oh, ist ja alles gut.
Das ist eine Therapie, aber auch die geht wahrscheinlich über Monate und Jahre. Das ist jetzt nicht einfach so, ich gehe da jetzt zweimal hin und dann ist es vorbei.
Da muss ich auch wieder mit Jein antworten. Also je früher man in Behandlung geht, umso leichter ist sie zu behandeln. Ich hatte eine junge Patientin mit einer ausgeprägten Agoraphobie, die wirklich nicht mehr in die Schule gegangen ist und nicht mehr Straßenbahn fahren konnte. Nach 10 Sitzungen war die Störung weg, eben dann auch mit Konfrontation und sie war tatsächlich geheilt. Mhm. Je länger ich warte, je länger ich mich in meinen Vermeidungsstrategien einrichte als Betroffener, umso mehr verfestigt sich das Ganze natürlich. Und ich vermeide dadurch ja auch die Erfahrung, dass mir nichts passiert, wenn ich ins Kaufhaus gehe zum Beispiel.
Mhm. Dann wäre zum Ende noch die Frage, wo kann ich denn hingehen? Weil die Therapeuten sind ja jetzt, es gibt ja jetzt keine Therapeutenplätze ohne Ende, sage ich jetzt mal. Wenn man jetzt merkt, ich habe ein Problem, gibt es da irgendwie eine Notrufnummer oder irgendwas, was Sie empfehlen können?
Also eine direkte Notrufnummer gibt es leider nicht. Erste Anlaufstelle könnte zum Beispiel die psychiatrische Ambulanz im Kreisklinikum hier sein in Siegen. Jeder Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie, der das eben erstmal einordnen kann. Ja, man muss nicht drum rumreden. Die Wartezeiten für Therapieplätze bei niedergelassenen Psychotherapeutinnen ist lange. Man muss mit einer Wartezeit von circa 6 Monaten rechnen. Aber überbrückend könnte man dann zum Beispiel Selbsthilfegruppen nutzen und immer mehr auch digitalisierte Angebote, die jetzt auf den Markt kommen, die auch tatsächlich Wirkung haben, die natürlich bei den leichteren Angststörungen hilfreich sind. Bei einer schweren Angststörung reicht das natürlich nicht.
Ja. Herr Weil, vielen Dank. Sie sind ja extra aus dem Urlaub gekommen für uns.
Ja,
gerne. Super, danke für Ihre Zeit.
Sehr gerne.
Hat Spaß danke gemacht. Ihnen. Und wenn ihr mehr wissen möchtet, dann schaut einfach unter www.krankenhaus-bethesda.de nach oder auf unseren Social-Media-Kanälen. Und ich sage bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Sie hörten Dispod, gesund und sozial, den Podcast der Diakonie in Südwestfalen.